Ja, vielleicht nicht mal unbedingt die Enttäuschung, weil ich selber bin nicht so enttäuscht. Aber ich glaube, es gibt ein falsches Bild, vor allem von Franziskus. Eben er, der Reformer, die Lichtgestalt, der möchte alles neu machen, aber eben der wird gehindert von der bösen Kurie. An dieses Narrativ glaube ich nicht. Ich habe eine andere Lesart von ihm, und zwar ist er für mich ein Seelsorger, der Barmherzigkeit im Einzelfall üben will, aber die Lehre eigentlich nicht antastet.
Das sagt Michael Mayer. Er ist Theologe und Publizist und hat während 33 Jahren als Kirchen- und Religionsexperte für den Zürcher Tagesanzeiger geschrieben. Für sein Wirken ist er mit dem Zürcher Journalistenpreis und dem Herbert-Haag-Preis ausgezeichnet worden. Jetzt hat Michael Mayer im Herder Verlag ein Sachbuch veröffentlicht mit dem Titel «Der Papst der Enttäuschungen – Warum Franziskus kein Reformer ist». Wie er zu diesem Urteil kommt und was Papst Franziskus stattdessen ist, darüber sprechen wir in diesem Podcast. Ich bin Sandra Leis und besuche Michael Mayer in seiner Wohnung in Zürich. Michael Mayer, herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Bevor wir über Ihr Buch und Papst Franziskus sprechen, zum Einstieg zwei Fragen zu Ihnen persönlich. Sie sind ein Zürcher Protestant und haben römisch-katholische Theologie studiert. Warum?
Ja, also ich bin ein verhinderter Konvertit. Das hat mich eigentlich zur katholischen Kirche gezogen, weil ich dachte, also ich war damals sehr an der Mystik interessiert, dass das dort stärker verortet ist als im Protestantismus und überhaupt. Ich bin eigentlich atheistisch aufgewachsen und so war eigentlich das Liebäugeln mit dem katholischen Glauben war einfach etwas Neues oder etwas das Verheißungsvolleres.
Sie haben sogar überlegt zu konvertieren, wie Sie gerade gesagt haben. Das haben Sie dann aber nicht gemacht. Was waren da die Gründe dafür?
Ja, ich habe ja Theologie studiert und das dritte Jahr war dann in Rom. Das war wunderbar. Aber da merkte ich, dass ich nicht katholisch werden kann, weil die Institution schon damals ist mir eigentlich fremd geblieben. Und deshalb habe ich das sein gelassen.
Dann sind Sie Journalist geworden. Sie haben eben viele Jahre für den Tagesanzeiger geschrieben und sich einen Namen gemacht als Kirchen- und Religionsexperte. Sie sind ein unbestechlicher und kritischer Geist und für manche Kirchenleute sind Sie aber auch ein rotes Tuch, weil Sie, so sagt man, kaum je etwas Gutes schreiben würden. Was sagen Sie, suchen Sie denn ganz bewusst das Haar in der Suppe?
Gewissermaßen schon, ja. Als Journalist macht man das ja. Das Konfliktuöse, das gibt Schlagzeilen. Das ist das Interessante. Und meine, wenn ich jetzt über meine Spiritualität oder so, über mein Gebetsleben etwas sagen würde, ich glaube, das würde kaum interessieren. Und es ist mir bewusst, dass ich ein rotes Tuch bin. Aber solange ich zu dem stehen kann, was ich schreibe, macht mir das auch nicht so viel aus. Also ich denke, ich recherchiere korrekt, ich mache relativ oder habe relativ wenige Fehler gemacht und ich kann dazu stehen, darum ist das für mich kein Problem eigentlich.
Mhm. Und jetzt haben Sie Ihr erstes Buch geschrieben, also nach Ihrer Pensionierung, und auch da gibt es viel Kritik an Papst Franziskus. Man könnte das zusammenfassen als der einstige Hoffnungsträger ist eine große Enttäuschung. Wollten Sie das zeigen mit Ihrem Buch oder was war Ihre Motivation, sich jetzt so intensiv mit Papst Franziskus auseinanderzusetzen?
Ja, also ich weiß nicht, vielleicht nicht mal unbedingt die Enttäuschung, weil ich selber bin nicht so enttäuscht. Aber ich glaube, es gibt ein falsches Bild vor allem von Franziskus. Eben er, der Reformer, die Lichtgestalt, der möchte alles neu machen, aber eben er wird gehindert von der bösen Kurie. An dieses Narrativ glaube ich nicht. Ich habe eine andere Lesart von ihm, und zwar ist er für mich ein Seelsorger, der Barmherzigkeit im Einzelfall üben will, aber die Lehre eigentlich nicht antastet.
Mhm. Das schreiben Sie sehr genau und ausführlich, dass er ein Seelsorger ist und ein Hirte. Hirte, das sagen, Hirte, schreiben Sie
genau,
auch ein Hirte.
Hirte.
Ja. Was ist daran schlecht?
Daran ist gar nicht schlecht. Nein, ich finde, er wirkt für mich auch so ein bisschen wie ein Dorfpfarrer, der vielleicht sehr liebevoll und auf die Leute zugeht. Daran ist nicht schlecht. Das ist auch gut nach diesem Pontifikat unter Ratzinger, dieser doktrinären Strenge, ist das ein ganz anderer Zugang. Aber im Papstamt kollidiert dann halt mit der Lehre. Er ist zugleich auch Wächter der Lehre, des Dogmas. Und da gibt es dann eine große Kluft zwischen Pastoral und Lehre.
Weil seine Texte sind ja dann doch auch sehr linientreu.
Genau. Das vergisst man ja oft. Also man hört diese Sachen, wer bin ich zu urteilen? Oder man hört, jetzt hat er wieder eine Frau berufen an die Kurie, was vorher nicht möglich war. Aber eben, wenn man dann seine Texte liest, seine Lehrschreiben, die eigentlich ja ein lehramtliches Gewicht haben, tönt das dann schon ganz anders. Und das muss man den Leuten vielleicht sagen, dass was so publikumswirksam veröffentlicht wird, so gewisse Quotes, das ist gar nicht das Verbindliche, das wir ihn nicht überdauern. Was ihn überdauert, sind die Lehrschreiben.
Aber in der Öffentlichkeit sind halt doch seine Statements bekannt, seine Pressekonferenzen im Flugzeug. Das wird er vielleicht ein Stück weit auch bleiben.
Ob das bleiben wird, vielleicht schon. Also wahrscheinlich, wenn man eine Biografie macht über ihn, dann schon. Aber es hat einfach für den nächsten Papst keine bindende Kraft.
Das ist das Entscheidende, was Sie meinen.
Genau. Genau.
Jetzt hat er aber doch überrascht, wenn wir an den letzten Dezember denken, da wurde plötzlich der Segen für alle möglich. Das war 2021 noch absolut verboten. Jetzt können sich wieder verheiratete Geschiedene, Menschen im Konkubinat und gleichgeschlechtliche Paare segnen lassen. Hat Sie dieser Entscheid positiv überrascht?
Nein, also als ich die Schlagzeilen hörte, ganz zu Beginn, dann dachte ich doch, wow, das ist ja eine große Überraschung, das hätte ich nicht gedacht. Als ich dann aber dieses Papier las, Fiducia Supplicans, war ich dann doch sehr enttäuscht. Also war ich enttäuscht, ja, weil er ja sagt, irreguläre Beziehungen, ob jetzt wieder verheiratet, geschieden oder Homosexuelle, das bleibt, das ist gegen die Natur. Und dieser Segen legitimiert das auch nicht, das ist ja das Merkwürdige. Ein Segen sollte ja das, was es segnet, legitimieren oder wertschätzen, das macht es gerade nicht, sondern es will quasi eine Hilfe sein, für diese Leute auf den Weg des Evangeliums zu kommen. Das ist also wie, einige haben sogar von einem Exorzismus gesprochen oder ein Segen zweiter oder dritter Klasse, so würde ich das auch sehen. Für mich ist das kein Fortschritt, er reizt irgendwie einen gewissen Spielraum aus, lässt aber eben, das ist die rote Linie in seinem Pontifikat, er lässt die Lehre unangetastet.
Mhm. Zu Gast im Podcast war kürzlich auch Mentari Baumann. Sie ist Geschäftsführerin von Allianz Gleichwürdig Katholisch. Auch sie hat gesagt, der Segen für alle reproduziert, was falsch und was richtig ist. Gleichwohl aber, sagt sie, das ist ein Schritt in die richtige Richtung und hat beispielsweise ihre Mutter zitiert, eine indonesische Katholikin. Und für ihre Mutter beispielsweise sei dieser Segen für alle, Zitat, ein mega wichtiger Schritt. Können Sie das nachvollziehen?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Nein, ich kann das nicht nachvollziehen. Weil es bleibt einfach die Abwertung dieser Beziehungen. Und wenn ich dann quasi so zum Trost oder so herablassend, sagt man mir, auch du bist geschätzt und du kannst auch, wenn du dich anstrengst, wieder auf den Weg des Evangeliums kommen. Für mich ist an diesem Segen zweiter Klasse, kann ich eigentlich nichts abgewinnen, nein.
Ein kleiner Schritt in eine Richtung, vielleicht?
Ich meine, das klar, sagt ja auch dieser amerikanische Jesuit James Martin, der sagt, noch kein Papst hat so viel gemacht für LGBTQ-Leute, für wiederverheiratete Geschiedene. Das stimmt schon. Aber eben, es bleibt für mich irgendwie eine Mogelpackung. Also das glaube ich, sein seelsorgerliches Anliegen ist, auch diesen Leuten zu sagen, in irregulären Beziehungen, ihr seid willkommen in der Kirche. Aber eben trotzdem, was ihr macht, das ist wieder natürlich, das ist gegen die Natur. Also es hat eben immer diese zwei Seiten.
Sie schreiben auch, dass Papst Franziskus westlichen Werten eigentlich eher distanziert gegenübersteht. Er ist ja ein Argentinier und sein Herz, das schlage für den globalen Süden. Nun ist es aber so, dass gerade dieser Segen für alle große Proteste ausgelöst hat im globalen Süden. Also versucht er da doch auch, gewisse Dispute auszutragen.
Ja, wahrscheinlich hat er das auch nicht so erwartet, oder? Ich meine, der Wortführer war ja dieser Kardinal von Kinshasa, Fridolin Ambongo.
Der afrikanische.
Der afrikanische Kardinal, der ist ja auch im Kardinalsrat. Und der hat sich aber eigentlich klug ausgedrückt, hat einfach gesagt, wir praktizieren das nicht, das ist eine Kolonialisierung unserer Werte quasi, wir machen das nicht, aber hat nicht gesagt, der Papst ist ein Heretiker deswegen. Aber ich glaube schon, für den Papst kam das relativ überraschend. Und das kann auch vielleicht im nächsten Konklave eine Auswirkung haben. Wenn, es sind ja nicht nur die afrikanischen Kardinäle, es sind auch viele andere, die dann vielleicht sagen, wir wollen nicht mehr so einen wie Franziskus, der so, das macht er ja, er stiftet Unruhe, er stiftet Verunsicherung, wir wollen lieber wieder eine klare Linie.
Ein anderes wichtiges Thema im Buch ist die Weltsynode. Die war ja im letzten Oktober in Rom und auch da ist Ihr Fazit eher pessimistisch. Sie vermuten, dass die Weltsynode, die ja dieses Jahr dann abgeschlossen sein soll, eine große Alibi-Übung ist. Was sagen Sie denn dazu, dass jetzt erstmals im Herbst 54 Frauen teilnehmen konnten und die Sitzordnung beispielsweise ganz anders war, also nicht mehr so universitär, sondern mehr eher ein Miteinander? Sie schreiben da, das sei ein bisschen Kosmetik. Ist es wirklich nicht mehr?
Ja, es ist schon Kosmetik. Ich meine, weil der Papst hat irgendwie diesen Spielraum jetzt ausgereizt, auch mit diesen 54 Frauen. Quantitativ kann man das noch steigern, vielleicht kann man das zum nächsten Mal sagen.
70
Frauen, genau, oder 90 Frauen. Aber dieser qualitative Sprung hin wirklich zur vollen Gleichberechtigung der Frauen, das wird nicht kommen. Darum hat es für mich immer so etwas, ist irgendwie so eine Mogelpackung. Und ich habe von Anfang an bei diesem synodalen Prozess habe ich gesagt, da wird nichts rauskommen. Ich meine, man sieht ja jetzt der deutsche synodale Weg, er hat ja alles sabotiert, was sie wollten. Also alles, sie wollten das Frauenpriestertum besprechen, natürlich auch den Segen für Homosexuelle, ökumenisches Abendmahl, Laienpredigt, das wurde alles abgeschmettert, bis hin zu partizipativen Gremien, dieser synodale Ausschuss, wo Laien und Priester, Geweihte, Männer zusammen entscheiden, das wurde alles abgeschmettert. Von daher, da werden schöne Worte rauskommen, mehr nicht, also beim weltweiten Prozess.
Gibt es etwas, bei dem Sie denken, das hat Papst Franziskus wirklich gut gemacht?
Ja, ganz gewiss. Also zum Beispiel, ich meine, das ist ein wunderbares Zeichen, als er auf seiner ersten Reise nach Lampedusa reiste und dass er wirklich gemäß dem Evangelium diese Option für die Armen vertritt, und zwar, das denke ich, sehr glaubwürdig, und das zieht sich durch sein Pontifikat durch, und das ist auch nach dem Ratzinger-Pontifikat sehr wohltuend, dass wieder jemand zeigt, das sind eigentlich unsere evangelischen Werte, auf die es ankommt.
Ein anderes Thema ist ja seine Sorge, die er für die Umwelt tragen will.
Das finde ich auch toll, also ich meine, das hat noch kein Papst so prominent in den Fokus gerückt, das finde ich schon gut, wobei eben für mich jetzt in diesen Sachen, ich brauche da eigentlich wenige Propheten, ich brauche auch keine Greta Thunberg unbedingt, ich möchte wissenschaftliche Analysen. Und es ist halt so, mit diesem Thema, so wichtig, dass es ist heute und wirklich global wichtig ist, er kann damit auch noch wieder ein bisschen ablenken. Es geht ja tatsächlich auch darum, oder vor allem darum, dass diese Kirche gesellschaftlich anschlussfähig ist, eben mit Gleichberechtigung der Frauen, mit einer neuen Sexualmoral und so weiter. All diese Dinge, die Ratzinger einst den Kanon der Kritik genannt hat und die eigentlich von diesen Reformgruppen immer wieder postuliert werden. Das ist ja schön, wenn man sagt, man hat einen umweltfreundlichen Papst, aber die Frauen in den eigenen Reihen, naja, da macht man eben so ein bisschen etwas, aber man nimmt sie nicht für voll.
Mhm. Virulent ist auch die ganze Missbrauchsgeschichte, und da habe ich in Ihrem Buch etwas gelesen, was ich so nicht wusste. Sie schreiben nämlich, dass Missbrauch nicht mehr Chefsache ist im Vatikan. Wie kann das sein?
Ja, eben, das war doch eigentlich auch erstaunlich, nachdem er diesen Missbrauchsgipfel ausgeführt hat und auch zahlreiche Schritte unternommen hat, dass er dann mit der Ernennung des neuen Glaubenspräfekten Victor Fernandes hat er auf dessen ausdrücklichen Wunsch hat er ihn entbunden von diesen Missbrauchsgeschichten, die ja vorher zentral schon unter Ratzinger beim Glaubenspräfekten, also heute beim Dikasterium für die Glaubenslehre, angesiedelt sind. Und er hat das einem, ich muss sagen, ich habe es im Buch drin, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht mehr, einem amerikanischen Geistlichen übergeben, der nicht mal Bischof ist. Also in der Kirche heißt das etwas, wenn jemand nicht Bischof ist an der Kurie, dann gehört er vielleicht schon fast ein bisschen zu den Subalternen. Und ja, und ich finde, das ist kein gutes Zeichen. Und auch natürlich auch, es fällt ein bisschen ein Schatten auf Victor Fernandes, den man ja vorgeworfen hat. Er hat in 2-3 Fällen in Südamerika schon als Bischof vertuscht und falsch agiert, oder? er hätte da ein stärkeres Zeichen setzen müssen, dass, ja, wie Sie sagen, dass das Missbrauch Chefsache allein.
Ja, insbesondere, ist, weil ja die Kirche so hierarchisch aufgebaut ist, genau, muss es da ja auch eine repräsentative Figur geben, die da richtig, die Fäden genau, in den Händen hält, die man kennt.
Und das war ja auch so, dass er, war das glaube ich schon 2015, aus sich gestellt hatte, dass er einen eigenen Missbrauchsgerichtshof genau für Bischöfe einrichten will, weil die Bischöfe sind ja eigentlich der Einfallstor, jetzt nicht unbedingt für den Missbrauch, aber für die Vertuschung. Das ist ganz wesentlich, das sieht man ja auch heute bei uns in der Schweiz, dass die Bischöfe verantwortlich sind. Und ich glaube, dass er das schon machen wollte, diesen Gerichtshof, aber dass er dann gesehen hat, das würde die Kirche ganz erheblich schwächen, weil so viele Bischöfe einfach, wie das früher Usus war, ihre fehlbaren Priester geschont haben oder versetzt haben oder einfach, es hatte keine Konsequenzen.
Noch kurz zum Stichwort Pflichtzölibat. Da schreiben Sie an mehreren Stellen im Buch, dieses Pflichtzölibat sei ursächlich auch verantwortlich für den Missbrauch. Das seien eben diese Strukturen, die geändert werden müssten. Jetzt ist ja aber kürzlich die Studie in Deutschland herausgekommen zu den Missbräuchen in der evangelischen Kirche und da sieht es leider auch nicht besser aus. Müssen Sie da, Michael Mayer, Ihr Urteil revidieren und sagen, offenbar ist der Pflichtzölibat doch nicht die Ursache? Was denken
also
Sie?
Also ich muss sagen, ich habe es nicht ganz so gesagt, Ursache. Also ich habe die Leute zitiert, den Papst oder den französischen Sauvé-Bericht oder auch Hans Zollner von der Missbrauchskommission. Die alle sagten, es gibt da keinen Zusammenhang. Für mich ist es nicht unbedingt ursächlich, aber der Zölibat ist in dem Sinn mitschuldig, weil er zieht Leute an, die, also nicht nur natürlich, aber er zieht immer wieder Leute an, die Probleme haben mit ihrer Sexualität, die sie verdrängen, nicht auf Augenhöhe mit Erwachsenen leben können und so. So denke ich, ist der Zölibat schon auch verantwortlich. Mhm. Aber das ist klar mit den evangelischen Missbräuchen. Es geht wahrscheinlich schon auch um ein Amtsverständnis, was der Papst in der katholischen Kirche Klerikalismus nennt. Diese Überhöhung des Amtes oder dass man durch das Amt eigentlich solche Autorität hat, dass man eben vielleicht Leute missbrauchen kann und darauf zählen kann, dass man dann auch nicht, dass es nicht geahndet wird. Mhm.
Dass es keine Strafe gibt.
Genau, mhm, genau.
Sie befassen sich seit vielen Jahren mit der römisch-katholischen Kirche und müssen feststellen, machen das auch im Buch, dass die heißen Eisen immer dieselben sind. Also eben der Pflichtzölibat, die Gleichberechtigung der Frauen, das ist ein ewiges Thema, und die Dezentralisierung, auf die auch viele Hoffnung gesetzt haben. Diesbezüglich ändert sich unter Papst Franziskus gar nichts. Heißt das in Ihren Augen, dass die römisch-katholische Kirche eigentlich nicht reformierbar ist?
Ja, in ihrer Substanz ist sie nicht reformierbar. Was Sie vorher sagten, diese sind ja meistens diese fünf Postulate von Reformbewegungen. Wir sind Kirche, hat die formuliert, das nannte dann Kardinal Ratzinger, also den Kanon der Kritik. Das bleibt und das bleibt bis heute. Und das sind auch die Alleinstellungsmerkmale. Der Zölibat ist ja kein Dogma, es ist eine disziplinarische Verfügung und trotzdem ist es ein Alleinstellungsmerkmal und eben auch ganz wesentlich, dass die Frau keinen Zugang zu den Ämtern hat oder keinen Zugang zur Weihe hat. Und also klar, wenn er das ändern würde, er könnte es ja, also der Papst könnte es ändern, dann käme ich, glaube ich auch, das käme zu einer Kirchenspaltung.
Also ein Schisma.
Ein Schisma, mhm, ja genau. Mhm. Aber ich denke, die Reformgruppen sollten sich auch mal überlegen, können sie einfach immer so weiterfahren und das postulieren, das nützt nichts. Also man sieht ja einfach, dass die laufen alle auf, jetzt auch in diesem synodalen Prozess, das wird nicht ausdiskutiert werden. Und wenn schon, denke ich auch, man müsste einfach zum zivilen Ungehorsam übergehen und selber machen. Frauen sollen Messe feiern oder...
Das geschieht ja teilweise
auch. Das geschieht schon, ja, ja. Das geschieht schon. Mhm. Aber es sind einzelne mutige Frauen, denke klar ich. Aber nein, sonst ist die Kirche in ihrer Substanz ist unreformierbar, denke ich schon.
Das ist Ihre Meinung?
Ja, aber ja, das war nicht immer meine Meinung, muss ich sagen. Ich habe fast 35 Jahre lang mich intensiv damit befasst und das ist so immer das Gleiche. Es gibt so keinen Fortschritt oder irgendwie etwas, das mich hoffen ließe, dass es sich ändern könnte. Das gibt es einfach nicht,
ja. Es gab ja auch viele Menschen, die Reformen wollten und die sich sehr gefreut haben, dass Papst Franziskus auch Bischöfe aus der Peripherie, so nennen sie das, aus der Peripherie berufen hat. Sie schreiben aber, Reformen, die seien nie aus der Peripherie gekommen, das sei gar nicht möglich. Ist das nicht ein zu eurozentrischer Blick, Michael Mayer?
Also ich schreibe vor allem, dass sie Reformen nicht, also zum Beispiel nicht aus der Diaspora kommen, also eben zum Beispiel ein Kardinal in Burma oder in Osaka und so. Da in der Diaspora, in der katholischen Diaspora, da hält man eigentlich zu dem, was immer gegolten hat. Und Peripherie, da meine ich jetzt den Süden, die Kardinäle des Südens.
Den globalen Süden.
Den globalen genau. Süden, genau. Und da zeigt sich, ich habe nicht jeden Kardinal unter die Lupe genommen, aber doch einige. Und die finden einfach auch diese Reformbemühungen oder Bestrebungen, die sind zweitrangig. Wir haben andere Probleme, sagen wir, zu Recht. Eben gerade den schon genannten Fridolin Ambongo von Kinshasa oder andere afrikanische Bischöfe, auch südamerikanische, die sagen, wir haben andere Probleme. Also
an erster Stelle die Armut.
Genau, die Armut. Und das sind auch die meisten dieser Kardinäle, die Franziskus ernannt hat, die sind auch engagiert in diesen Fragen. Das sind nicht also zahlreiche oder auch in nationalen Konflikten, in Uganda, in vielen afrikanischen Staaten. Und das ist schon eigentlich ein gutes Zeichen. Aber ich meine, wenn jetzt der Kardinal, der früher auch die Diözese Lampedusa oder dessen Diözese auch Lampedusa gehörte, ob der jetzt wirklich dadurch befähigt ist, Kardinal zu sein, das weiß ich nicht. Also es sind sehr symbolische Ernennungen, sehr symbolisch. Und das andere ist eben, dass aus einer westlichen Perspektive, man freut sich ja immer, wenn man sagt, die Kirche wird, also auch im Westen, die Kirche ist weniger eurozentrisch und das wäre toll, wenn einmal ein Afrikaner Papst würde. Aber dann, Gott bewahre, also punkto Reformen, also diese Reformpostulate, da wird sich dann gar nichts ändern.
Und es könnte ja gut sein, dass der Nachfolger von Papst Franziskus ein Mann aus dem globalen Süden ist, weil er ja viele berufen hat. Was würde das für Europa bedeuten?
Was mich überrascht hat bei Franziskus, gut, er hat diese Armutsfrage aufgebracht, aber wie europaskeptisch er ist, wie antiwestlich ist, also gerade im Ukraine-Konflikt, dass er schert aus diesem Bündnis, westlichen Bündnis gegen Russland. Das ist das eine und wertet Europa immer ab. Sagt, Europa ist dabei, die Seele zu verlieren. Die EU ist in einer Lethargie. Das hat er auch gesagt in diesem ziemlich schlimmen Papier von 2016 mit Patriarch Kirill. Beide haben zuerst diese religiöse Renaissance im postsowjetischen Russland gelobt, um dann zu sagen, wie schlimm es ist in säkularen Ländern. Damit wurde Europa gemeint. Und ich denke, wenn man sagt, Europa oder die EU hat keine Seele, das stimmt einfach nicht. Es gibt einen Wertekanon. Das sind Menschenwürde, Demokratie, Gleichstellung. Klar, es sind zum Teil Werte darunter, mit denen der Papst fremdelt. Aber das sind Werte, die doch, die für mich jetzt nicht einfach sekundär oder marginal werden, sondern die eine Seele eines solchen Staatenbundes oder ausmachen können.
Sie haben vorhin auch den Ukraine-Krieg erwähnt und eben gesagt, dass er mit Kirill zusammenspannt. Was ja auch bezeichnend ist, Papst Franziskus ist noch nie nach Kiew gereist, zum Beispiel.
Genau,
das ist schon bezeichnend.
Das ist bezeichnend. Und ich finde, eben er geht da immer von einer Symmetrie aus. Es sind da zwei Streithähne. Also ungeachtet, er will auch den Aggressor nicht nennen. Und ich meine, Russland ist eine Diktatur. Das müsste man auch noch sagen. Und ich kann es deshalb auch nicht verstehen, weil all die Reisen, die Papst Franziskus macht, die sind sehr anwaltschaftliche Reisen, eben nach Lesbos für die Flüchtlinge oder nach Zentralafrika für die Kriegsversehrten oder nach Kanada für diese missbrauchten indigenen Kinder. Es hat immer was Anwaltschaftliches gehabt, diese Reisen. Warum kann er nicht nach Kiew gehen? Das verstehe ich wirklich nicht. Und das ist für mich auch ein das sagen andere auch, ein Hubert Wolf, ein Kirchenhistoriker sagt das auch, ist ein radikaler, billiger Pazifismus, der vergisst, dass die Kirche eigentlich sich die Lehre des gerechten Krieges zu eigen gemacht hat, wonach eben der angegriffene Staat sich verteidigen darf. Und dieses Selbstverteidigungsrecht der Ukraine hat er leider nie in die Waagschale geworfen.
Ja, auch im Nahostkonflikt ist er uneindeutig. Auch da benennt er Ross und Reiter ja nicht. Also es ist schon ein bisschen seine Taktik oder seine Strategie, für Frieden zu plädieren. Sie sagen einen billigen Frieden, aber eben nicht zu nennen, wer ist der Aggressor. Genau. Hat sich das eigentlich auch wieder gezeigt,
genau,
dass er da keine Stellung beziehen
will. Es ist ein billiger Friede. Und was man ihm dazu kommt, er hat auf die falschen Geistlichen oder was als Staatskleriker findet er ja etwas, das nicht gut ist. Aber er hat mit zwei Staatsklerikern hat er Erklärungen gemacht, also mit Kirill zum einen, 2016 auf Havanna, und mit Ahmed al-Tayeb, dem obersten sunnitischen, also Führerfigur von der Al-Azhar in Kairo, 2019 die Erklärung zur Geschwisterlichkeit. Und da haben sich beide, das wurde dann auch sehr gefeiert, gegen Terrorismus ausgesprochen. Al-Tayeb hat sich gegen den IS gewandt und so weiter, ist jetzt aber auf der Seite der Hamas, das muss man sagen. Er ist sehr israelfeindlich, er ist antisemitisch, er nennt jetzt die Israeli im Gaza auch Kindermörder. Das ist ein altes antisemitisches Stereotyp. Und er trifft sich mit Hamas-Leuten und findet, ähnlich wie das Erdogan sagte, also Hamas ist eine Verteidigungsorganisation, nicht eine terroristische Organisation.
Aber das sagt der Papst ja nicht.
Das sagt er nicht, aber er paktiert mit diesen Leuten. Und eben, es sind Staatskleriker, es sind Leute aus autoritären Regimen. Ich hätte gern gehabt, er würde mal eine ganz ausführliche Erklärung verabschiedet mit Kirchen der Reformation, die demokratisch strukturiert sind, die in Demokratien wirken, eben und auch im Westen eher.
Ja. Mhm. Also in der Ökumene geht ja auch nichts vorwärts.
Ganz genau.
Muss man schon sagen.
Also Nein, gar nicht. Das sind jetzt auch wieder so, 2015 hat er eine Frau in Rom, die ihn fragte, eine evangelische Frau, wann kann ich mit meinem katholischen Gatten zur Eucharistie gehen? Dann hat er gesagt, also sinngemäß, folgt eurem Gewissen. Als dann aber die Bischöfe 2017 ernst machten, war die deutschen Bischöfe beim großen Reformationsjubiläum Gastfreundschaft gewähren wollten, ist Rum eingeschritten, massiv.
Auch gesagt, Kurt Koch, das geht nicht.
Das geht nicht. Mhm. Zweimal sind sie eingeschritten und haben gesagt, das geht nicht.
Ja.
Ja, das ist alles so, das finde ich jetzt, das ist enttäuschend. Ja.
Eine Frage, die Sie auch im Buch kurz streifen und die geht auch mir ehrlich gesagt immer wieder durch den Kopf. Wieso wechseln denn gläubige Katholikinnen und Katholiken, die Reformen möchten, wieso wechseln die nicht zu den Christkatholiken?
Das ist eigentlich eine sehr alte Frage. Das habe ich mir früher schon gestellt, als zu Bischof Haas Zeiten, zu Zeiten von Bischof Vitus Wonder. Warum wechseln die nicht einfach? Mhm. Und ich glaube, für mich habe ich eine schlüssige Antwort.
Wie lautet die?
Weil eben die Christkatholiken sind so marginal, die sind ja nicht universal. Die gibt's, also es gibt ja dann doch die, in Deutschland gibt es sie unter anderem Namen. Aber ich glaube, das Bedürfnis der Gläubigen ist es schon, einer universalen Kirche anzugehören, mit einem Haupt, mit einer Lichtgestalt vielleicht an der Spitze. Aber vor allem einer Universalkirche anzugehören, wo man sich verbunden fühlt durch die Liturgie, durch die Lehre, durch Brauchtum und so weiter. Und eben, wenn man dazu noch eine Lichtgestalt als oberster Hierarch hätte, so wie man das eigentlich von Papst Franziskus einmal geglaubt hat, das möchte man und nicht zu einer kleinen, unbedeutenden Kirche gehören, denke ich.
Michael Mayer, zum Schluss, was wird von Papst Franziskus bleiben? Was geht in die Geschichte ein?
Ja, also ich denke nicht allzu viel. Also von all diesen Sachen, also von diesen angeblichen Reformschritten, da wird nichts bleiben. Also das wird das eben, wie gesagt, die Lehrschreiben werden maßgebend sein, nicht das, was er im Flugzeug gesagt hat. Was bleiben wird? Vielleicht doch, dass er der Kirche ein südlicheres Gesicht gibt, wie immer das dann da rauskommt. Aber das glaube ich schon, diese Globalisierung der Kirche, Das wird Konsequenzen haben. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch der nächste Papst aus dem Süden kommt.
Gibt dir der Kirche auch ein menschlicheres, vielleicht auch ein barmherzigeres Gesicht?
Das schon, ja. Aber ob das bleiben wird? Ich meine, gleichzeitig hat er eben die Leute sehr verunsichert mit vielen Sachen. Und dann, ob vielleicht nicht ein nächster Papst dann sagt, so, jetzt wollen wir zurück zu den alten Eindeutigkeiten und wir wollen da wieder Ordnung und Disziplin haben. Vielleicht nicht gerade so wie Ratzinger, aber vielleicht neben einem Mann aus dem Süden, der sagt, all diese Fragen sind nicht so wichtig und wenn schon, halten wir uns an das, was immer gegolten hat.
Das wird die Zukunft zeigen.
Ja, allerdings.
Vielen Dank, Michael Mayer, für dieses Gespräch und auch, dass Sie bereit sind, wichtige, heiße Themen zu diskutieren, auch zu disputieren. Das war die 23. Folge des Podcasts Laut und Leis. Zu Gast war der Theologe und Publizist Michael Mayer mit seinem Buch «Der Papst der Enttäuschungen – Warum Franziskus kein Reformer ist». Erschienen ist das Buch im Herder Verlag. Und was denkt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über den Papst Franziskus? Schreibt uns gerne per Mail an podcast@kat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. In der nächsten Folge von Laut und Leis spreche ich mit dem bekannten deutschen Fernsehmoderator, Musiker und Autor Reinhold Beckmann. Derzeit ist er mit seinem jüngsten Buch in Deutschland auf Lesereise und füllt große Säle auch in der Provinz. Im Bestseller «Enne und ihre Brüder» erzählt Beckmann die Geschichte seiner Mutter. Sie hat als Mädchen im Zweiten Weltkrieg ihre vier Brüder verloren und ist trotzdem tief verwurzelt geblieben im katholischen Glauben. Bis in 2 Wochen und bleibt laut und manchmal auch leise.